Noch einmal, also du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe ja schon letzte Woche in Langenau im Bezirksgottesdienst darüber gepredigt und angekündigt, das heute gerne noch einmal zu tun, weil mir, also ich weiß nicht, wie es euch geht, die Jahreslosung, dieses Gebet ist einfach so faszinierend, dass ich es gerne auch hier in Ulm noch einmal in den Mittelpunkt stellen möchte. Und vor allem die Erfahrung, die hinter diesem Gebet steckt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Erfahrung. Gestern Morgen haben meine Frau und ich eine wunderschöne Erfahrung gemacht. Wir waren nämlich in unserer Bäckerei, in unserem Dorfladen einkaufen und wir standen in der Schlange vor der Bäckereitheke und ganz vorne eine Mutter mit ihren drei Kindern, alle einen Fahrradhelm auf und die Älteste, ich glaube, sie ging noch nicht zur Schule, genau weiß ich es nicht, sie sagte zu ihrer Schwester, du, ich liebe mein Fahrrad. Ich vermute einmal, dass sie es zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Und dann an der Kasse die gleiche Schlange wieder, die Mutter bezahlt und im Hinausgehen ruft dieses kleine Mädchen der Frau hinter der Kasse zu, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Und dieser Wunsch hat nicht nur der Kassiererin, sondern auch allen in der Schlange ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und der Mann vor uns sagte dann zu der Frau hinter der Kasse, da kann der Sonntag ja nur schön werden. Es war vollkommen unerwartet, dass so ein kleines Mädchen sagt, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Und vor allem hat sie nicht einfach nur die Kassiererin gesehen, sondern diese Frau, die sich genau wie alle anderen auf den Sonntag freut, auf den Feierabend auszuspannen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Für uns ein echt tolles Erlebnis. Vor allem hat uns die Familie dann unterwegs noch einmal überholt. Ich weiß gar nicht, warum wir dann vor ihnen waren. Plötzlich hören wir hinter uns, Mama, soll ich jetzt klingeln? Und als wir uns umdrehen, kommt die Familie und wir sind dann gleich zur Seite gegangen und sie fuhr an uns vorbei und meinte, vielen Dank, die Jugend von heute. Also wirklich ein tolles Erlebnis. Sie hat uns gesehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Auch Hagar hat diese Erfahrung gemacht, nicht von Menschen, sondern von Gott. Gott sieht mich. Und das war für sie vollkommen unerwartet. Vollkommen. Und um ihre Erfahrung in ihrer ganzen Tiefe und Tragweite zu erfassen, möchte ich ein wenig ausholen. Hagar lebte etwa 1900 vor Christus. Also wir haben eine Zeitreise von etwa 4000 Jahren vor uns. Halt, ach, das ist aus. Okay, jetzt haben wir die Jahreslosung vor Augen. Also wir haben eine Zeitreise von etwa 4000 Jahren vor uns hinein in eine ganz andere Kultur. Und die Situation damals, das war, dass Kinder, das Nachkommen, zentral wichtig für die Altersvorsorge waren. Sie waren ein Zeichen des Segens und Kinderlosigkeit ein kaum zu ertragendes Schicksal. Und darum gab es den Brauch damals, dass im Orient, dass eine kinderlose Frau, Ehefrau, ihrem Mann ihre persönliche Sklavin zur Verfügung stellen konnte, um mit ihr ein Kind zu zeugen. Und dieses Kind galt dann als legitimes Kind der Ehefrau, sofern die Sklavin auf ihrem Schoß das Kind zur Welt brachte. Also in 1. Mose 16 ist das der Plan Sarahs, als sie ihre Sklavin Hagar ihrem Mann Abraham gab. Und Hagar wurde tatsächlich schwanger. Bevor wir allerdings Hagar weiter auf ihrem Weg begleiten, möchte ich zwei ganz, ganz wichtige Punkte herausstellen, damit wir sie wirklich verstehen können. Nämlich das eine, Hagar war eine Sklavin. Wir leben, wie gesagt, heute in einer ganz anderen Kultur. Aber was über fast die gesamte Zeitspanne, fast über die gesamten 4000 Jahre konstant geblieben ist, das war das eine, nämlich die Ansicht, Sklaverei ist kein Problem. Sklaverei ist in Ordnung. Sklaverei ist normal. Sklaven und Sklavinnen galten über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg als Gegenstände, als Besitz, ähnlich wie Tiere. Sie bekamen keinen Lohn und sie durften nicht frei entscheiden. In Israel im Alten Testament war die Gesetzgebung für Sklaven und Sklavinnen sehr, sehr sozial im Vergleich zur Umwelt. Das kam auch aus der Erfahrung heraus der eigenen Sklaverei in Ägypten. Und die 10 Gebote beginnen ja mit diesem Satz: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Sklaverei geführt habe. Das war ein ganz zentrales Ereignis und die Heilserfahrung schlechthin im Alten Testament für Israel, die Befreiung aus der Sklaverei. Aber trotzdem wurde die Sklaverei an sich nicht in Frage gestellt. Auch nicht im Neuen Testament. Also in der Urgemeinde, da gab es keine Unterschiede. Da waren Herren wie Sklaven in der einen Gemeinde und es konnte sogar sein, dass ein Sklave zum Gemeindeleiter wurde. Allerdings, auch dort wurde die Sklaverei an sich nicht in Frage gestellt. Auch nicht in der Kirchengeschichte. Also man muss sich einmal vorstellen, die amerikanischen Ureinwohner betitelte man damals als sprechende Tiere. Es hat tatsächlich bis 1785 gedauert, bis ein erstes kirchliches Verbot der Sklaverei erlassen wurde. Und was mich fasziniert und riesig freut, es waren pietistische Gemeinden, evangelische Gemeinden und Gruppierungen, die sich hier politisch engagiert haben gegen die Sklaverei, nicht die Aufklärung, sondern evangelikale Christen und Christinnen. Und es war unsere Methodistenkirche, die 1785 ein allererstes Verbot der Sklaverei erlassen hat. 4 Jahre später folgten dann die südlichen Baptisten in den USA, oder in Amerika, die USA gab es ja damals noch gar nicht. Die Auseinandersetzungen in dieser Frage, die waren damals so vehement, so radikal, dass es zu Kirchenspaltungen gab. Und wie gesagt, ich bin dankbar, dass die Christen und Christinnen dran geblieben sind, für die Freiheit der Menschen gekämpft haben, auch gegen den großen und erbitterten Widerstand aus den eigenen Reihen. Obwohl in dieser Frage die Befürworter der Sklaverei viele Bibelstellen auf ihrer Seite hatten, lautete der Slogan der Gegner oder die für die Abschaffung der Sklaverei war ab 1820: Sklaverei ist Sünde. Sklaverei ist Sünde und dies nicht erst seit 1820. Sklaverei war und ist zu allen Zeiten Sünde und Sünde heißt Zielverfehlung. Bereits 1774 hatte unser Kirchengründer John Wesley, unser Kirchenvater, Folgendes geschrieben, ihr könnt hier gerne mitlesen. Freiheit ist das Recht einer jeden menschlichen Kreatur, sobald sie die zum Leben notwendige Luft atmet. Kein menschliches Gesetz kann ihr dieses Recht rauben, das es vom Naturgesetz her hat. Wenn du also auch nur den geringsten Respekt vor der Gerechtigkeit hast, in Klammer ganz zu schweigen von der Barmherzigkeit und dem geoffenbarten Gesetz Gottes, dann gib allen, was ihnen zusteht. Gib Freiheit an die, denen Freiheit zusteht. Das heißt, jedem Menschenkind, jedem, der Anteil hat an menschlicher Natur, lass dir von niemandem dienen, außer durch seine eigene Tat und Handlung, durch seine eigene freiwillige Wahl. Weg mit allen Peitschen, allen Ketten, allem Zwang. Sei gütig zu allen Menschen und sieh zu, dass du ohne Schwanken jeden so behandelst, wie du von ihm behandelt werden möchtest. Ganz selbstverständliche Worte für uns heute. Damals, 1774, waren sie revolutionär. Die Gesellschaft wird zusammenbrechen. Das war die Überzeugung derer, die mit all ihrer Kraft und ihrem Einfluss für die Beibehaltung der Sklaverei in Großbritannien gekämpft haben. Und Gott sei Dank haben Menschen wie John Wesley oder John Wilberforce oder John Newton sich durchgesetzt Sklaverei ist Sünde und 1830 wurde sie in Großbritannien verboten. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht Hagar, diese Sklavin, als Menschen, nicht als Gegenstand, als Menschen. Und noch ein zweiter Gesichtspunkt. Hagar ist eine Frau. Jetzt möchte ich euch bitten, euch einmal auf ein Gedankenspiel einzulassen. Nämlich stellt euch einmal vor, die Väter und Mütter der ersten Generation von Methodisten oder Egelern in Deutschland wären heute hier im Gottesdienst und würden so durch die Reihen gehen und euch anschauen. Was meint ihr, würden sie denken? Ich bin der Überzeugung, sie wären entsetzt. Zu mir würden sie vielleicht sagen, warum hast du keinen schwarzen Anzug an und keine schwarze Krawatte? Wie kann man so auf die Kanzel stehen, zumindest oder neben die Kanzel? Und vor allem, glaube ich, wären sie entsetzt von euch Frauen. Kein Kopftuch. Die Haare geschnitten, bei manchen gefärbt, geschminkt. Ihr könnt mal schauen, wer hat Schmuck an den Fingern oder an den Ohren oder um den Hals. Manche tragen Hosen, die meisten, Männerkleidung. Manche sind im Gemeindevorstand, die Lesung, Gebet von einer Frau. Manche predigen. Wo kommen wir denn dahin? Wo kommen wir dahin? Meine Mutter, sie war Jahrgang 1929, sie hat mir mal erzählt, dass ein Prediger bei ihnen von der Kanzel gegen Nylonstrümpfe gewettert hat. Und der Anlass dazu war, dass eine Frau aus der Stadt zu Besuch im Dorfgottesdienst war und dieses Teufelszeug trug. Ich bin überzeugt davon, viele von euch könnten jetzt das ein oder andere Thema anfügen, sei es das Tanzen, das Kartenspielen oder in den Sportverein gehen. Und. Ich habe mich immer geärgert als Kind, ich durfte nicht in den Sportverein. Meine Mutter hat immer gesagt, du darfst hingehen, aber ich unterschreibe nichts. Und damit durfte ich nie in den Fußballverein. Aber wenn ein Fußballer sich zum Glauben bekannt hat, dann war das immer ganz groß. Aber ich durfte nicht hingehen. Okay, also, aber was hätte dieser Prediger damals wohl gesagt, wenn er gewusst hätte, dass Jahrzehnte später auf der gleichen Kanzel Frauen predigen würden? Und was hätte er wohl zu mir gesagt, wenn ich ihm erzählt hätte, du, stell dir vor, in einem Dorf bei der Zeltevangelisation, da haben wir eine Frau als Predigerin eingeladen. Und stell dir vor, im Gottesdienst in einem Dorf mit 500 Einwohnern, im Gottesdienst im Zelt mit 200 Leuten, sind beim Aufruf 100 nach vorne gekommen und haben ihr Leben Jesus übergeben oder sich aus irgendeinem Grund segnen lassen. Eine Frau hat gepredigt und aufgerufen. Die Frau schweige in der Gemeinde. Es ist schändlich für eine Frau, wenn sie in der Gemeinde redet. Fragezeichen. Ich hoffe, oder ich bin mal gespannt darauf, wie das wird in der Ewigkeit, einmal mit dem Apostel Paulus zu diskutieren. Wie hast du das denn damals gemeint in 1. Korinther 14? Und ich vermute fast, er wird sich entschuldigen und sagen, so habe ich es nicht gemeint. Und liebe Gemeinde, das ist nicht Vergangenheit. Das ist nicht Vergangenheit. Eine Freundin von meiner Frau, unsere Trauzeugin, sie geht in eine sehr konservative Gemeinde und sonntags im Gottesdienst, da ist sie einmal nach vorne gegangen und hat in der Zeit der Gemeinschaft, ich weiß nicht, wie es dort genannt wird, von der Jungscha-Freizeit berichtet, bei der sie mitgearbeitet hat. Und dann gab es schon ein Grummeln und hinterher standen die Männer zusammen und haben überlegt, darf die das eigentlich? Darf eine Frau im Gottesdienst sprechen? Und dann hat man das an den Ältestenkreis gegeben, der hat darüber beraten und dann auch eine Entscheidung getroffen, ja, eine Frau darf im Gottesdienst reden, wenn ihr Ehemann daneben steht. Nur unsere Freundin war Single. Sie durfte nicht. Könnt ihr euch vorstellen, wie demütigend so etwas ist? Du bist ein Gott, der mich sieht. Welches Ansehen bringen wir anderen Menschen entgegen? Erfahren sie in unserem Blick Würde, Gerechtigkeit, Wertschätzung, Liebe? Sehen wir den Menschen oder nur seine Funktion? Also noch einmal die Erinnerung an John Wesley, was er am Ende seiner Predigt damals gesagt hat, seid, und das ist ja ein Zitat Jesu, seid gütig zu allen Menschen und sieh zu, dass du ohne Schwanken jeden so behandelst, wie du von ihm behandelt werden möchtest. Und nein, ich möchte nicht nur als Gegenstand betrachtet werden oder als Besitz oder als sprechendes Tier, auch nicht als Mensch zweiter Klasse mit weniger Rechten und geringerer Würde. Ich möchte von anderen Menschen nicht funktionalisiert werden und für ihre Zwecke nur gebraucht werden. Das will ich nicht. Und vor allem, John Wesley, Jesus, was ihr nicht wollt, das tut auch für euch, das tut auch anderen nicht an. Und liebe Gemeinde, jetzt sind wir bei Hagar angekommen. Sie muss all dies und noch viel mehr Tag für Tag erleben und erfahren. Ich bin ein Gegenstand, ich bin Besitz, ich werde funktionalisiert, ich habe keine eigenen Rechte. Im Grunde genommen wird sie nur, um es böse zu sagen, als Gebärapparat gebraucht. Als Sklavin konnte sie sich nicht wehren. Hagar konnte nicht sagen, nein, ich will das nicht. Sie musste gehorchen. Und als Hagar dann im Unterschied zu ihrer Herrin Sarah schwanger wird, ist sie stolz darauf. Und sie schaut auf ihre Herrin herab. Also nach diesem langen Anlauf, den wir genommen haben, kann man doch sehr, sehr gut verstehen, dass Hagar in dieser Situation so reagiert, diese Gefühle. Wenn man permanent als Sklavin gedemütigt wird, dann freut man sich doch über so ein Ass im Ärmel. Ich bin schwanger, du nicht, aber ich. Und Hagar und Sarah, die beschwert sich dann bei Abraham. Und seine Antwort in dieser Situation, in Vers 6 nachzulesen, sie ist deine Sklavin. Tu mit ihr, was du willst. Und genau das hat Hagar immer wieder erlebt und erfahren. Das haben alle Sklavinnen und Sklaven durch die Jahrhunderte hindurch erfahren und aushalten müssen. Auch viele Frauen im Laufe der Geschichte mussten erleben, die machen mit mir, was sie wollen. Und Hagar sieht nur einen einzigen Ausweg, der am Ende aber auch keiner ist, nämlich die Flucht in die Wüste. Aber was sollte dort anderes auf sie warten als der Tod? Und was dann folgt, das ist im wahrsten Sinne des Wortes wunderbar. Der Engel des Herrn, nämlich ein Bote Gottes, sucht nach der Sklavin und findet Hagar verzweifelt in der Wüste. Und dann stellt er zwei Fragen. Hagar, wo kommst du her? Und Hagar, wo willst du hin? Und liebe Gemeinde, danach hatte diese Sklavin Hagar noch nie irgendjemand gefragt. Noch nie. Da ist jemand interessiert an meiner Geschichte. Wo kommst du her? Und an meinen Plänen. Wo willst du hin? Und Hagar schüttet diesem Engel, diesem Boten, ihr Herz aus. Und der Engel, er schickt sie wieder zurück zu Sarah und Abraham. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig und zentral an dieser Stelle, er gibt Hagar eine Verheißung mit auf den Weg. Und diese Verheißung ist vergleichbar mit der Verheißung, die Gott Abraham gegeben hatte. Also das heißt, Gott stellt diese Sklavin Hagar auf eine Stufe mit Abraham. Er sagt nämlich zu ihr, deine Nachkommen, also Gott rechnet dieses Kind nicht Abraham zu, sondern Hagar. Also er sagt zu ihr, deine Nachkommen werden nicht zu zählen sein. Genau das Gleiche hatte Gott zu Abraham gesagt. Und dann sagt er zu ihr, deinen Sohn sollst du Ismael nennen. Und das bedeutet, Gott hört, Gott erhört. Nicht irgendjemanden, sondern dich, Sklavin. Gott hört auf dich. Das hat Hagar noch nie irgendwie erlebt, so etwas. Und dann sagt der Engel zu Hagar, er wird ein Wilder sein, dein Sohn. Er wird im Streit mit seinen Brüdern sein. Also er spricht von Spannungen, aber er spricht auch von Bruderschaft. Es sind Brüder. Sie gehören zusammen. Also diese Sklavin, diese Frau Hagar, hat so etwas noch gar nie in ihrem Leben erfahren dürfen. Wertschätzung, Hochachtung in reinster Form. Und darum fasst Hagar dieses Gebet, diese Erfahrung in diesem kurzen Gebet zusammen, das uns als Jahreslosung begleiten wird. Du bist ein Gott, der mich sieht. Also als Sklavin erfährt Hagar in dieser Situation zum allerersten Mal Ansehen. Ihre Herrin und ihr Herr haben sie im Grunde genommen gebraucht. Als Arbeitskraft, als Instrument, um ein Kind zu bekommen. Sie sehen die Sklavin, die sie besitzen, die sie bestimmen können. Sie ist Mittel zum Zweck. Sie sehen nicht die Frau Hagar mit ihren Gefühlen, mit ihrer Würde, sondern nur sich selbst. Aber Gott schenkt Hagar Ansehen. Er sieht Hagar als Menschen, als Frau. Und Gott fragt sie durch seinen Engel, wo kommst du her, wo willst du hin? Für Hagar eine unfassbare Erkenntnis, Gott interessiert sich für mich. Für mich. Und Gott segnet sie und ihre Nachkommen. Und wie gesagt, alles fasst sie in diesem Gebet zusammen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und liebe Gemeinde, wenn uns dieses Gebet nun durch dieses neue Jahr 2023 begleiten wird, dann ist dieses Gebet für uns Zuspruch und Anspruch zugleich. Gott sieht mich. Das darf sich jeder sagen. Dessen darf sich jeder von uns und jede gewiss sein. Gott sieht mich. Er hat Interesse an mir. Er sieht mich mit meiner Geschichte, mit meinen Plänen, er kennt meine Sorgen, meine Ängste. Er sieht mich aber auch in meiner Freude und in meinem Erfolg. Ich bin Gott wichtig. Jeder Einzelne ist Gott wichtig und wertvoll. Und ich bin überzeugt davon, das Gleiche gilt für uns als Gemeinde, für uns als Bezirk, für uns als Kirche. Gott verlässt uns nicht, er geht uns nach und er ruft uns in Jesus immer wieder in seine Nachfolge. Und was nach wie vor gilt und für uns heute zum Anspruch wird, das ist die Tatsache, Gott sieht vor allem diejenigen in Not und Elend, wie Hagar, auch heute noch. Sie sind ihm ganz besonders wichtig und am Herzen. Und darum beinhaltet für uns die Jahreslosung den Anspruch, wir sollen und können im neuen Jahr für andere ein Engel des Herrn werden, ein Bote, eine Botin Gottes. Gott möchte uns die Augen öffnen für andere Menschen und ihnen durch uns Ansehen schenken. Sei es durch uns ganz persönlich, sei es durch uns als Gemeinde. Manchmal ist es einfach nur ein Wort. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Das kann schon etwas verändern. Ich bin überzeugt davon, die Frau an der Kasse weiß das heute noch. Das kann etwas verändern, einfach nur ein Wort, ein Satz, in dem deutlich wird, ich sehe dich, ich weiß um dich, ich wünsche dir Gottes Segen. Oder manchmal ist es ein Eingreifen, ein Handeln, ein Dasein, ein für jemanden Dasein. Das kann ganz unterschiedlich sein. Wir dürfen darauf gespannt sein und vor allem bereit sein. Wo können wir, wo dürfen wir für andere ein Engel des Herrn werden? Durch die dann einem anderen Menschen bewusst wird, Gott sieht mich, Gott kennt mich, Gott liebt mich. Amen.